Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Der kritisierte Genfer Regierungsrat Marc Müller tritt zurück. Die EU verstärkt den Druck auf Syrien mit Flugverboten und eingefrorenen Konten. Später in der Sendung.
And the Oscar goes to the artist.
5 Oscars für L'Artiste, warum damit der Stummfilm rehabilitiert wird. Welt voll Folter. Gefoltert wird fast überall, vor allem deshalb, weil die Ermittler in vielen Ländern schlecht bezahlt sind und unter Druck stehen.
Den Polizisten sind keine anderen Methoden der Beweisermittlung zur Hand, als jemanden festzunehmen, der verdächtig aussieht, und diese Person so lang zu schlagen, bis sie gesteht, diese Straftat begangen zu haben.
Sagt Manfred Nowak, ehemaliger UNO-Sonderberichterstatter, über die Folter im Tagesgespräch. Rendezvous, am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit dem Nachrichtenüberblick Thomas Fuchs.
In Genf hat FDP-Regierungsrat Marc Müller seinen Rücktritt angekündigt. Er wolle sein Amt per Mittwoch abgeben, schreibt Müller. Er begründet seinen Entscheid mit andauernden Angriffen auf seine Person. Müller hatte sich in der Silvesternacht in einem Lokal in Genf mit einem Barkeeper geprügelt. Müller zahlte dem Mann eine Entschädigung, damit dieser seine Klage gegen ihn zurückzog. Diese Zahlung und Spekulationen über die Höhe der Summe hatten in Genf große Kritik ausgelöst. Der französische Stummfilm «Die Artist» ist bei der Oscarverleihung als bester Film ausgezeichnet worden. Und Jean Dujardin erhielt den Oscar als bester Hauptdarsteller in diesem Film. Meryl Streep wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet für ihre Rolle als Eiserne Lady im gleichnamigen Film über die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher. Als bester nicht englischsprachiger Film erhielt das iranische Scheidungsdrama Nader und Simin, eine Trennung, einen Oscar. Die EU hat neue Sanktionen gegen Syrien beschlossen. Die 27 EU-Außenminister einigten sich in Brüssel auf Maßnahmen, mit denen sie Präsident Assad international isolieren wollen. Unter anderem soll das gesamte Vermögen der syrischen Nationalbank in der EU bis auf Weiteres gesperrt werden. 7 Minister der syrischen Regierung dürfen nicht mehr in die EU einreisen. Auch Frachtflüge von und nach Syrien sind künftig verboten, wie Diplomaten mitteilen. Die neuen Sanktionen treten morgen in Kraft. Der ukrainische und der russische Geheimdienst haben nach eigenen Angaben einen Anschlag auf Russlands Ministerpräsidenten Putin vereitelt. In der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer seien 2 Männer festgenommen worden. Sie wollten laut Behördenangaben nach den russischen Präsidentschaftswahlen vom kommenden Sonntag einen Anschlag auf Putin verüben. Das kremltreue russische Staatsfernsehen berichtete, die Männer hätten aus dem Umfeld des tschetschenischen Islamistenführers Umarov Anweisungen zur Tötung Putins erhalten. Der Ölbohrkonzern Transocean mit Sitz in Zug hat im vergangenen Jahr einen Verlust gemacht von rund 5,6 Milliarden Franken. Eine große Wertberichtigung im letzten Quartal habe dazu geführt. Zudem belasteten Rückstellungen die Rechnung. Diese wurden gemäß Firmenangaben im Zusammenhang mit der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko getätigt. Transocean war die Betreiberfirma der Ölbohrplattform Deepwater Horizon, die vor gut 2 Jahren nach einer Explosion in Brand geraten war. In der Schweiz haben nach Angaben der Invalidenversicherung im vergangenen Jahr 5.400 Personen mit Behinderung eine neue Arbeitsstelle gefunden. Bund und Arbeitgeberverbände seien zufrieden mit der Entwicklung der Invalidenversicherung, teilen die Verantwortlichen mit. Mit einer Kampagne sollen die Unternehmen noch besser darüber informiert werden, wie eine Eingliederung in Zusammenarbeit mit der IV funktioniert. Die Eingliederung von Personen mit Behinderung gilt als zentrales Element zur Sanierung der IV. Dieser ist mit 15 Milliarden Franken verschuldet. Auf dem Flughafen Frankfurt streiken die Flugzeugeinweiser erneut. Die Flughafenbetreiberin Fraport rechnet deshalb mit dem Ausfall von rund 200 Flügen. Betroffen ist vor allem die Lufthansa. Die Gewerkschaft fordert deutlich höhere Löhne für die rund 200 Flugzeugeinweiser. Der neue Streik auf dem Frankfurter Flughafen soll bis am frühen Donnerstagmorgen dauern. Die Enthüllungsplattform WikiLeaks hat damit begonnen, Daten der US-Militärberatungsfirma Stratfor zu veröffentlichen. Dabei soll es sich um mehr als 5 Millionen vertrauliche E-Mails handeln. Zum Kundenkreis von Stratfor gehören große Unternehmen, Regierungsbehörden sowie Geheimdienste. Unter den Daten habe es auch Informationen darüber, wie die US-Regierung gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange vorgegangen sei. Assange sitzt in Großbritannien fest und wehrt sich gegen eine Auslieferung nach Schweden. Dort werden ihm Vergewaltigung und sexuelle Belästigung vorgeworfen.
Sie hören Rendezvous mit dem zurückgetretenen Genfer Regierungsrat. Rendezvous mit der Idee, die Schweizer Hotellerie für ein Jahr von der Mehrwertsteuer zu entlasten. Was würde das bringen? Dann, wie friedlich ist die Welt? Kriegerischer als je seit dem Zweiten Weltkrieg, sagt eine aktuelle Studie. Wie viel Ferien braucht der Mensch?
Von der Firma sind ja 2 Wochen fix im Sommer und da bleiben einfach 2 Wochen vorig. Ich finde es einfach wenig.
Die Reportage aus dem KMU vor der Abstimmung. Wie viele Steuern braucht Frankreich? Alle, auch die Hinterzogenen, sagt Sarkozy und spart gleichzeitig bei den Steuerfahndern. Und damit gleich weiter zur Börse.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 6.107 Punkten, minus 1,3%. Der Euro wird zu 1 Franken 20,53 gehandelt und der Dollar zu 89,89 Rappen. Das Wetter. Heute ist es in der ganzen Schweiz sonnig. Am Nachmittag ziehen im Norden nochmals einige Wolken auf. Die Temperaturen erreichen im Norden rund 8 Grad, im Süden gibt es mit mäßigem Nordföhn bis 15 Grad. Morgen Dienstag ist es in der Deutschschweiz mit Wolken nur teils sonnig und ganz im Osten fällt lokal Regen. Im Westen und Süden bleibt es meist sonnig. Am Mittwoch scheint meist die Sonne, im Osten hat es zeitweise Wolken. Die Temperaturen steigen am Mittwoch im Norden auf 15 Grad, im Süden wird es 22 Grad warm. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Westschweiz auf der A12 Richtung Freiburg. Verkehrsbehinderung durch einen Pannenlastwagen auf Höhe Flamatt.
Die Silvesterfeier im Nachtclub ist ihm zum Verhängnis geworden. Der Genfer FDP-Regierungsrat Marc Müller prügelte sich da mit einem Barmann. Der Fall ließ sich außergerichtlich zwar regeln, aus der Welt schaffen aber nicht. Jetzt tritt Müller zurück. Westschweiz-Korrespondenz Thomas Gutasson.
Offensichtlich wurde der öffentliche Druck auf Marc Müller zu groß. Der Regierungsrat musste die Konsequenzen ziehen und tritt auf Ende Monat zurück. Er habe die Attacken gegen seine Person nicht mehr ertragen, schreibt er in einer kurzen Medienmitteilung. Die Vorgeschichte. In der Silvesternacht gerieten sich Marc Müller und ein Barmann im Genfer Nachtlokal Mad in die Haare. Der Barmann hat daraufhin Klage eingereicht wegen Körperverletzung. Das Gerangel in der Bar schlug hohe Wellen in der Westschweiz. Ein solches Verhalten sei eines Regierungsrates nicht würdig. Von allen Seiten forderte man Müller zum Rücktritt auf. Der Druck nahm auch nach einer öffentlichen Entschuldigung Marc Müllers nicht ab. Anfang Monat haben sich die beiden außergerichtlich geeinigt. Müller soll dem Barkeeper angeblich mehrere 10.000 Franken Schadensersatz gezahlt haben. Dieser zog die Klage zurück. Juristisch war der Fall erledigt. Aber hinter den Kulissen ging er weiter. Es hieß, Marc Müller habe dem Barmann ein Schweigegeld bezahlt. Die Genfer Regierung verlangte daraufhin eine Klärung der Affäre von einem unabhängigen Experten. Müller geriet auch sonst ins Zwielicht, nämlich als letzten Sommer bekannt wurde, dass der Bauminister und frühere Direktor der Genfer Immobilienkammer für seine 7-Zimmer-Wohnung an zentralster Lage gerade mal 2.000 Franken Miete bezahlt. Weit unter dem eigentlichen Marktwert der Wohnung. Das und eben die Prügelei in der Bar haben stark an der Glaubwürdigkeit Müllers gekratzt. Er selbst kommt nun zum Schluss, dass er so sein Amt als Genfer Regierungsrat nicht mehr ausüben kann.
5 Oscars gingen heute Nacht an den französischen Stummfilm «The Artist», der in den 20er Jahren in Hollywood spielt. Und 5 Oscars gingen an Martin Scorseses Film «Hugo», der in den 30er Jahren in Paris spielt. Beide Filme führen ihr Publikum weit zurück in die Anfänge des Kinos. Beide beschwören mit der Technik von heute die Technik von gestern. Filmredaktor Michael Sennhauser über das Kino und seine Revolutionen.
Ganz am Ende der dreistündigen Oscar-Verleihung, als er die Statue für «The Artist» als besten Film entgegennehmen durfte, erklärte der französische Regisseur Michel Hazanavicius, er wolle drei Leuten besonders danken.
And I want to thank three persons. I want to thank Billy Wilder. I want to thank Billy Wilder. And I want to thank Billy Wilder. Thank you very much.
Dass Hazanavicius ausgerechnet dem deutsch-amerikanischen Komödienspezialisten Billy Wilder dankte, hat seine Logik. Schließlich hat Billy Wilder schon 1950 mit Sunset Boulevard den ultimativen Abschiedsfilm auf die Stummfilm-Ära gedreht. Eine beißende Hollywood-Satire, in welcher die vom Tonfilm in die Vergessenheit gedrängte Stummfilm-Diva Norma Desmond darauf besteht, sie sei noch immer groß. Bloß die Filme seien klein geworden.
I am big. It's the pictures that got small.
Tatsächlich war der Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm ab 1927, den auch The Artist jetzt wieder heraufbeschwört, der bisher größte und tiefgreifendste Umbruch überhaupt für die Filmindustrie. Die vordergründig rein technische Revolution des Kinos ließ ganze Berufszweige verschwinden und löste entsprechende Ängste aus. Tonfilm sei Kitsch, erklärten die Anhänger der klassischen Filmkunst. Der neue Realismus mache die Kunst vor dem Kino kaputt. In der alten und in der neuen Welt verloren Tausende von Kino- und Orchestermusikern ihre Arbeit in den lokalen Lichtspieltheatern. Der Oscar für den besten Zwischentitelgrafiker wurde bloß ein einziges Mal vergeben und fiel dann also gleich der Vergessenheit anheim. Am schlimmsten aber traf es die ganz großen Stars der Stummfilm-Ära. Viele von ihnen hatten keine kinotaugliche Stimme und verschwanden damit fast über Nacht, so wie die Hauptfigur in Michel Hazanavicius' jetzt Oscar-prämierten Film «The Artist». Noch schlimmer aber war für etliche von ihnen die Veränderung im Schauspielstil. Sie waren es gewohnt gewesen, theatralisch mit heftigen Gesten und aufgerissenen Augen Emotionen zu verkörpern. Und plötzlich forderte die Kamera Großaufnahmen auf fast unbewegte Gesichter, einen ungewohnten Realismus, sparsame Gesten, lebensechte Bewegungen. Oder noch schlimmer, die Fähigkeit zu tanzen und zu singen, zu steppen und zu springen. Denn mit dem Tonfilm kam auch die große Zeit der Musicals. Heute stehen Filmemacher und Schauspieler vor vergleichbaren Herausforderungen. Die digitale Technik kann fast alles simulieren. Immer öfters spielen die Stars nicht mehr in realistischer Umgebung, sondern vor grünen Wänden, gegen Welten, die sie sich kaum vorstellen können, weil sie parallel dazu im Computer entstehen. Und auch das Kinopublikum braucht immer größere Reize, um überhaupt noch zum Staunen gebracht zu werden. Denn in einer digitalen Welt, in der alles möglich ist, ist nichts mehr wirklich verblüffend. Kein Wunder treffen Nostalgiefilme wie «The Artist» oder Scorseses «Hugo» einen Nerv. Nicht nur in Hollywood.
Michael Sennhauser über die Geschichte des Stummfilms heute, da der Stummfilm «The Artist» mit 5 Oscars ausgezeichnet worden ist. Es ist 17 Minuten vor 1, Sie hören Rendezvous. Es ist ein erstaunlicher und ein beunruhigender Rekord. Im vergangenen Jahr gab es 20 Kriege. Das ist die höchste Anzahl von Kriegen seit 1945. Insgesamt gab es 388 Konflikte. Nathalie Hoffmann vom Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung. Sie haben diese Daten zusammengetragen. Ein erstaunliches Resultat. So viele Kriege wie nicht mehr seit 1945. Wie kommt das?
Wenn man sich das im Detail anschaut, sieht man, dass vor allem der arabische Frühling einen ganz wesentlichen Teil dazu beigetragen hat. Dort kann man nämlich sehen, dass 3 dieser Kriege erst als Konflikte aufgetreten sind. Sie wurden vorher gar nicht als Konflikte erkannt und sind aber gleich auf der höchsten Intensitätsstufe als Krieg gestartet. Und in Afrika kann man eben sehen, dass vor allem Sudan ganz massiv betroffen ist von Konflikten. Hier in diesem einen Land haben wir alleine 4 Kriege, eine ganz, ganz hohe Konzentration der Gewalt auf einen Raum.
Also massiv mehr Kriege, kann man sagen, im Verhältnis vom Jahr 2010 zum Jahr 2011. Und wenn man dann noch die Zahlen anschaut, die das Stockholmer Friedensinstitut SIPRI jetzt mitteilt, das besagt, dass weltweit immer mehr Waffen gekauft werden. 2010 waren es trotz Krise für $411 Milliarden. Den größten Umsatz dabei haben die USA, gefolgt von Westeuropa. Natalie Hoffmann, bringen Sie nun diese Angaben zusammen mit den weltweiten Konflikten im vergangenen Jahr. Ist das für Sie logisch?
Was wir sehen können, ist, dass gerade die Eskalation zu Kriegen in Konflikten stattgefunden hat, die nicht wirklich mit schweren Waffen ausgetragen wurden. Also zum Beispiel haben wir da im Sudan einen Konflikt zwischen verschiedenen ethnischen Gruppierungen, in dem alleine im Januar in etwa einer Woche 3000 Menschen gestorben sind, ohne dass dort Waffen hingeliefert wurden, sondern einfach nur mit ganz leichten Waffen, mit ganz basalen Waffen wie Macheten und dergleichen. Hier haben wir ganz, ganz viele Fälle, auch zum Beispiel in Nigeria, die islamistische Gruppierung Boko Haram. Sie zündet zwar jetzt seit diesem Jahr immer wieder Bomben und hat da eben auch ihren Modus vivendi ganz entscheidend verändert, aber diese Bomben sind keine hochtechnologischen Bomben, sondern zusammengebastelte Bomben aus Nägeln, Benzin und dergleichen. Also was wir jetzt sehen können, ist zumindest kein direkter Zusammenhang zwischen diesem Waffenhandel, diesen Waffenexporten und der Eskalation von Kriegen, da hier ganz oft einfach auf ganz basale Waffen zurückgegriffen wird.
Frau Hoffmann, Sie sind Konfliktforscherin. Aus Ihrer Sicht, ist die Welt unsicherer geworden?
Das ist schwierig sozusagen, also eine Tendenz abzuzeichnen. Gewalt ist sehr, sehr, sehr weit verbreitet auf der Welt und kommt an sehr vielen Punkten vor. Wie man eben sieht, jetzt im letzten Jahr mit dem arabischen Frühling, das war so ein Ereignis, das eigentlich niemand vorhersehen konnte, auch in der Politikwissenschaft, auch in der spezifischen Forschung dazu, war das für viele einfach sehr überraschend. Es ist schwer zu sagen, es ist sicherer oder unsicherer, sondern es kommt immer darauf an, welche Faktoren miteinander in Verbindung treten und wie diese miteinander wirken. Man kann eben sagen, es gibt sehr, sehr viele Krisenherde, die dieses Eskalationspotenzial haben auf der Welt.
Sagt Natalie Hoffmann vom Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung. Sollen die Hoteliers von der Mehrwertsteuer befreit werden? Darüber debattiert am Nachmittag der Nationalrat. Die Befürworter wollen Hotelübernachtungen für ein Jahr von der Mehrwertsteuer ausnehmen und so dem Schweizer Tourismus aus der Krise helfen. Die Gegner finden es ungerecht, wenn nur eine Branche von der Mehrwertsteuer befreit wird. Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann über eine Debatte mit offenem Ausgang.
Andi Züllig ist Präsident des Bündner Hoteliervereins und führt selbst ein 4-Sterne-Hotel mit 200 Betten. Ihm brächte es einiges, wenn ab April ein Jahr lang auf Übernachtungen keine Mehrwertsteuer mehr erhoben würde.
Vor allem hilft es uns, die Liquidität zu verbessern, die im Moment ein bisschen ein Problem ist mit den Logiernächte-Rückgängen. Bei rund 5 Millionen Umsatz, die betroffen sind, wären das etwa 180'000 Franken, die direkt in die Liquidität fließen würden.
Froh um mehr liquide Mittel wären viele Hoteliers in der Schweiz, bestätigt Christian Lesser, Professor für Dienstleistungsmanagement und Tourismus an der Uni St. Gallen.
Es ist auch so, dass es ein margenschwaches Geschäft ist. Das heißt, alle Erleichterungen, die Marge vergrößern, hilft der Branche in einer insgesamt schwierigen Zeit.
Sprich, weil Schweizer Hoteliers ohnehin pro verkaufte Übernachtung vergleichsweise wenig verdienten, sei es für gewisse Betriebe schon entscheidend, wenn sie die heutigen 3,8% Mehrwertsteuer nicht mehr abliefern müssten, ist Tourismusexperte Christian Lesser überzeugt. Zu einer Abstimmungsempfehlung will er sich aber nicht verleiten lassen.
Wissenschaftlich gesprochen bin ich dem gegenüber neutral, weil es gibt Gründe dafür und dagegen.
Stichwort Gerechtigkeit. Die Befürworter betonen, dass die Hotellerie eine Exportindustrie sei, weil die Hälfte ihrer Leistungen an Ausländer verkauft werden. Dass sie anders als beispielsweise die Maschinenexportindustrie trotzdem Mehrwertsteuer bezahlen müsse, sei ungerecht. Gegner der Vorlage finden es aber völlig daneben, dass eine einzelne Branche von der Mehrwertsteuer ausgenommen werden solle. Monika Büttler, Professorin für Wirtschaftspolitik an der Uni St. Gallen, ist weniger nah am Tourismus und deshalb klar gegen die Vorlage.
Da wird eine Branche steuerlich begünstigt aufgrund eines klar überhöhten Wechselkurses, den aber auch andere zahlen müssen. Und das führt natürlich dazu, dass wieder Wettbewerbsverzerrungen stattfinden. Ganz abgesehen davon, denke ich, diese 4%, die es ja schlussendlich ausmacht, die machen den Braten nicht weiß, um es so zu sagen, sondern die Probleme müssen anders angegangen werden.
Sprich, der Franken müsse weiter geschwächt werden und die Hoteliers müssten selbst entweder Kosten senken oder diese durch hohe Qualität rechtfertigen.
Wir sollten sowohl bei den Einkommensteuern wie auch bei der Mehrwertsteuer wie auch bei der Unternehmenssteuer keine Ausnahmen haben, sondern für alle einen möglichst tiefen Steuersatz. Das verzerrt nicht, das beeinflusst die Entscheidungen der Individuen nicht und hat auch langfristig wirklich bessere Auswirkungen auf die richtigen Investitionen, die richtigen Entscheidungen der Leute und schlussendlich das Wachstum eines Landes.
Findet Monika Büttler. Ob es zur vorläufigen Streichung der Mehrwertsteuer für Übernachtungen kommt oder nicht, ist heute Mittag völlig offen. Die zuständige Kommission des Nationalrats hat dem Plenum ein Ja empfohlen, äußerst knapp allerdings, mit 13 zu 12 Stimmen. Hotelier Andi Züllig ist denn auch verhalten skeptisch.
Im Moment würde ich mal sagen 50-50. Man hört verschiedene Varianten. Ich gehe aber eher davon aus, dass es knapp abgelehnt wird.
Sechs Wochen Ferien für alle verlangt die Volksinitiative der Gewerkschaften, über die wir am 11. März abstimmen. Der Widerstand gegen sechs Wochen Ferien kommt vor allem aus den Reihen der KMU. Was haben die kleinen und mittleren Unternehmen eigentlich zu befürchten? Um das herauszufinden, hat Inlandredaktor Elmar Plotzer eine Biotechnologiefirma im Zürcherischen Wald besucht, ein Familienunternehmen mit rund 120 Angestellten.
Hightech im Zürcher Oberland. In den Hallen von Bioengineering müsse sehr sorgfältig und genau gearbeitet werden, sagt Firmenchefin Gabriela Meyer.
Die Anforderungen an uns sind enorm. Haben wir eine kleinste Verunreinigung in der Anlage, dann ist das fatal. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Also der Druck auf uns bezüglich Hygienedesign ist enorm.
In einem runden Glasbehälter blubbert eine Flüssigkeit. Der Behälter ist Teil einer Anlage, mit der Wissenschaftler schon bald Zellkulturen züchten werden. Die Forscher werden versuchen, damit neue Medikamente zu entwickeln, zum Beispiel für die Behandlung von Krebserkrankungen. Einige Arbeiter schweißen Elemente für Geräte zusammen, mit denen später Medikamente oder Impfstoffe hergestellt werden, während andere Anlagen montieren, die in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie zum Einsatz kommen. Die Angestellten der Bioengineering AG erhalten 4 Wochen Ferien pro Jahr, was genau dem gesetzlichen Minimum entspricht. Erst wenn sie 50 Jahre alt werden, erhalten sie eine 5. Ferienwoche. Einige wollen deshalb die Volksinitiative 6 Wochen Ferien für alle unterstützen.
Ich finde einfach, jetzt in dem Status, wo wir sind, mit 4 Wochen, das finde ich einfach sehr wenig. Ich habe 2 Kinder zu Hause. Es wird von der Firma, sind 2 Wochen fix im Sommer und da bleiben einfach 2 Wochen vorig. Ich finde es einfach wenig.
Auch andere Angestellte hätten prinzipiell nichts dagegen, mehr Ferien zu haben. Sie lehnen die Initiative aber trotzdem ab.
Also ich persönlich bin jetzt eher dagegen. Ich denke, es ist der falsche Zeitpunkt mit dem aktuellen Eurokurs für eine Firma wie da, Bioengineering, die in der Exportwirtschaft tätig ist, um wirklich konkurrenzfähig zu sein in der Zukunft.
Ein Argument, das auch seine Chefin Gabriela Meyer ins Feld führt. Der starke Franken, dazu die relativ hohen Löhne, die Schweiz sei ein teurer Produktionsstandort.
Wir sind zu 99% im Export tätig. Unsere Konkurrenz ist produziert im EU-Raum, ist angesiedelt im EU-Raum oder im Dollar-Raum, hat auch zum Teil schon Produktionsstandorte in Billiglohnländern wie Indien und China. Das heisst, wir stehen von dieser Seite unter einem grossen Druck im Moment.
Wenn jetzt wegen der Volksinitiative noch 2 zusätzliche Ferienwochen dazukommen würden, und zwar ohne Lohnkürzungen, werde das die in der Schweiz hergestellten Produkte weiter verteuern. Selbst wenn man beste Qualität liefere, werde das bei ausländischen Kunden zu einem ernsthaften Problem.
Ich komme jetzt gerade von einer Asienreise zurück. Wir haben so einen guten Namen, auch bezüglich Swissness, was wir natürlich begrüssen. Es ist aber so, dass jeder CEO, auch in China, wenn er einen Preisunterschied von einer Offerte vor sich hat, der 30%, 40% beträgt, dann wird er auch sich überlegen, ist mir das die Swissness wert.
Schon jetzt sei es schwierig, unterstreicht Gabriela Meyer. Zwar schreibe ihr Unternehmen, die Bioengineering, schwarze Zahlen, aber man hätte momentan gerne noch mehr Aufträge. Allerdings gibt es in der Schweiz auch erfolgreiche Unternehmen, die ihren Angestellten schon heute 5 oder zum Teil sogar 6 Wochen Ferien gewähren. Das finde sie gut, antwortet darauf angesprochen Gabriela Meyer.
Wir suchen den Weg, um den Druck der Mitarbeiter wegnehmen können. Aber wenn das eine Pflicht wird oder ein Gesetz, dann könnte das sehr, sehr schwierig werden.
Sie fürchte, Arbeitsplätze seien in Gefahr, wenn man alle Unternehmen über einen Kamm schere, sagt sie zum Abschluss. Gabriela Meyer eilt zum nächsten Termin. In den Fabrikhallen wird weitergearbeitet.
In mageren Zeiten machen viele Staaten viel ernsthafter Jagd auf ihre Steuersünder im In- und Ausland. Auch Frankreichs Präsident Sarkozy vermutet viele Steuersünder in der Schweiz und macht Druck. Allerdings schwächt Sarkozy gleichzeitig seine eigenen Steuerfahnder beträchtlich. Er streicht ihnen im Rahmen seiner Sparprogramme Mittel und Stellen. Rudi Meder über diese Hü- und Hot-Politik in Frankreich.
Frankreich will Steuersünder am Kragen packen und mit allen Mitteln an die Steuern herankommen, die dem Staat zustehen. Paris hat in letzter Zeit daher viele Gesuche um Amts- oder Rechtshilfe gestellt, auch an die Schweiz. Doch der Informationsfluss ist nach wie vor zäh und die französische Regierung ärgert sich darüber, wie harzig der Informationsaustausch funktioniere, auch mit den neuen Abkommen. Budgetministerin Valérie Pécresse.
À ce stade, je considère que leur effectivité n'est pas encore suffisamment garantie. Et pour le dire pudiquement, la réactivité de certaines administrations fiscales étrangères encore insuffisante.
Die Wirksamkeit der Abkommen sei nicht garantiert, die Auskunftsbereitschaft gewisser ausländischer Steuerbehörden, höflich gesagt, ungenügend. Dies sagte Valérie Pécresse Ende letzten Jahres und meinte damit auch die Schweiz, auch wenn sie sie namentlich nicht erwähnte.
Et certains États semblent considérer que la coopération vise essentiellement à valider une information déjà connue par les autorités françaises, plutôt qu'à en donner des nouvelles.
Einige Staaten würden lieber schon bekannte Informationen bestätigen, als neue Informationen liefern. Valérie Pécresse schiebt damit die Verantwortung für die Schwierigkeiten bei der Verfolgung von Steuersündern den Steuerparadiesen zu oder jenen Ländern, die sie dafür hält. Dabei hätte sie durchaus Grund, sich an der eigenen Nase zu nehmen. Im Rahmen der Sparmaßnahmen hat Frankreich die Zahl der Steuerbeamten und Steuerfahnder stark reduziert. Auch hier gilt Sarkozys Devise: Einer von zwei Beamten, die in Pension gehen, wird nicht ersetzt. Auch an der Wahlveranstaltung in Marseille bekannte sich Sarkozy erneut zu diesem Grundsatz.
C'est vrai, un fonctionnaire sur deux partant à la retraite n'est pas remplacé, mais ces décisions, je les assume, parce qu'elles étaient difficiles.
Einer von zwei Beamten wird nicht ersetzt. Konkret heißt das, auch bei den Steuerbeamten werden Stellen weggespart. Vincent Dreuset, nationaler Sekretär der Steuergewerkschaft SNUI, klagt, in den letzten 10 Jahren seien bei der Steuerbehörde 24.000 Arbeitsplätze gestrichen worden.
On a perdu 24.000 emplois depuis 2002, dont un grand nombre dans les services qui gèrent l'impôt, qui détectent la fraude.
Ein großer Teil dieser Stellen sind bei den Diensten abgebaut worden, welche die Steuerflucht bekämpfen. Wenn man diese Dienste nicht verstärkt, können keine Strafen ausgesprochen werden. Die großen Betrüger, die ihre Vermögenswerte in Steuerparadiesen verstecken, haben so vor dem Fiskus nicht viel zu befürchten. Die Steuerfahnder verfügen ganz einfach nicht über die nötigen Mittel, um gute Arbeit zu leisten. Leider.
On n'a pas l'impression que les grands fraudeurs au plan international et ceux qui jouent des paradis fiscaux aient beaucoup à craindre des nouvelles sanctions, puisqu'ils savent eux que les moyens pour combattre la fraude fiscale ne suivent pas, malheureusement.
Weniger Beamte, das tönt vielleicht populär, entspricht dem Zeitgeist und der Philosophie einer Politik, die betont Recht sein will. Wenn der Staat jedoch bei den Steuerbehörden spart, dann schießt er sich wohl ins eigene Bein. Leicht auszumalen, was der automatische Informationsaustausch unter diesen Bedingungen für Frankreich bedeuten würde. Die Steuerbehörden wären wohl so überfordert, dass französische Steuersünder überhaupt nichts mehr zu befürchten hätten.
Der Bericht unseres Frankreich-Korrespondenten Rudi Mäder. Folter, ein schreckliches Thema. Einer, der darüber sprechen kann, ohne dass es einem schlecht wird, ist Manfred Nowak. Der ehemalige UNO-Sonderberichterstatter über Folter hat Gefängnisse auf der ganzen Welt besucht und sagt, was man tun müsste, um die Folter abzuschaffen. Im Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
In Spanien hat das oberste Gericht Richter Baltasar Garzón im Verfahren wegen der Ermittlungen zur Franco-Diktatur freigesprochen. Das 11 Jahre lange Berufsverbot aus einem anderen Verfahren ist damit aber nicht aufgehoben. Der Genfer FDP-Regierungsrat Marc Müller hat seinen Rücktritt angekündigt. Müller hatte sich in der Silvesternacht mit einem Barkeeper geprügelt. Später zahlte er dem Mann eine umstrittene Entschädigung, damit dieser seine Klage zurückzog. Die EU hat neue Sanktionen gegen Syrien beschlossen. Unter anderem soll das gesamte Vermögen der syrischen Nationalbank in der EU bis auf Weiteres gesperrt werden. 7 Minister der syrischen Regierung dürfen nicht mehr in die EU einreisen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.